Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Wir blicken noch einmal in Umwelt und Verbraucher auf den Zolldeal mit den USA und erklären, warum das Flüssiggas aus den USA noch klimaschädlicher ist als Kohle. Wir berichten von Lösungsvorschlägen gegen Polykrisen, zu denen auch der Klimawandel gehört. Doch zuerst widmen wir uns dem Starkregen der letzten Tage, auch eine Folge der Klimakrise. Das Bahnunglück in Baden-Württemberg wurde wohl durch einen Hangrutsch verursacht, weil Starkregen den Boden aufgeweicht hatte. Die letzten Tage hatte es in Baden-Württemberg, aber auch in Bayern extrem viel geregnet und der unwetterartige Starkregen traf zum Teil auf sehr trockene Böden. Denn insgesamt war es in diesem Frühjahr so warm und so trocken in Deutschland wie noch nie zuvor gemessen. Entweder es bleibt zu lange zu trocken oder es regnet zu heftig und auch das zu lang. Auswirkungen des Klimawandels. Weil zu viel Grundwasser entnommen wurde für die Industrie und auch zur Bewässerung der Landwirtschaft, warnte der BUND vor gut 4 Wochen vor dem sinkenden Grundwasserspiegel in vielen Landkreisen in Deutschland. Nun wollen wir fragen, ob solche Starkregenereignisse, die jetzt gerade in den letzten Tagen passiert sind, zumindest in der Hinsicht auch etwas Gutes haben. Ich bin jetzt verbunden mit Kai Baudis. Er ist Wasserexperte beim BUND Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Baudis.
Guten Morgen.
Dieser unwetterartige Starkregen wie in den letzten Tagen im Süden Deutschlands, bringt der was für Landwirtschaft und Wälder oder fließt dieses Wasser einfach nur ab?
Ja, natürlich trägt auch Starkregen dazu bei, dass Wasser in den Wäldern in der landwirtschaftlichen Fläche aufkommt, also kann aufgenommen werden. Man muss da aber natürlich ein bisschen genauer hinschauen, weil ich glaube, jeder weiß, die Aufnahmefähigkeit des Bodens ist natürlich begrenzt, vor allem wenn dieser starke Regenfall auf bereits nassen Boden trifft, wie es ja eben jetzt am letzten Wochenende zum Beispiel der Fall war. Und wenn eben der Regenanfall die Aufnahmekapazität des Bodens übersteigt, dann läuft er oberflächlich ab. Das heißt, wir haben dann eher Probleme, Erosion, Hochwasser oder eben im Extremfall, wie wir es jetzt am Wochenende auch gesehen haben, kann das eben auch mal Erdrutsche auslösen.
Können Sie uns das ein bisschen einordnen? Helfen solche Starkregenereignisse wenigstens, um die Grundwasserreserven wieder aufzufüllen?
Ja, auch da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Ganz grundsätzlich, ja, natürlich, Starkregenereignisse tragen zur Grundwasserneubildung bei, aber letzten Endes das Gleiche wie gerade eben gilt auch hier. Die Bodenaufnahmefähigkeit, die Bodendurchlässigkeit ist begrenzt, je nach Boden auch sehr, sehr unterschiedlich. Quasi aus Sicht der Grundwasserneubildung wäre eigentlich ein leichter Niederschlag, ein konstanter Niederschlag über einen langen Zeitraum das Ideale, dann würde wirklich ein Großteil dieses Niederschlags zur Grundwasserneubildung beitragen. Wenn wir ein Starkregenereignis oder generell ein starkes Regenereignis haben, dann fällt eben mehr Regen, als der Boden aufnehmen kann. Das heißt, es kommt auch nur ein Bruchteil dieses Regens im Grundwasser an und der Überschuss quasi fließt letztlich oberflächlich ab, trägt nicht zur Grundwasserneubildung bei, sondern ist im Gegenteil eher problematisch, weil dadurch eben, ja, wie gesagt, Hochwassererosion und so weiter ausgelöst werden können.
Wie sieht denn die Regenprognose der Zukunft im Zuge des Klimawandels aus?
Da muss man sich, glaube ich, vor allem klar machen, wenn man da einfach nur sich die Niederschlagsmenge pro Jahr anschaut, könnte man vielleicht auch erstmal denken, so schlimm ist es ja gar nicht, weil die verändert sich gar nicht so extrem. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass eben die Extreme zunehmen. Das heißt, es wird auf der einen Seite mehr, auch länger anhaltende, auch stärkere Starkregenereignisse geben oder generell starke Niederschlagsphasen, aber eben auf der anderen Seite auch mehr längere, stärkere Trockenperioden. Und das ist eben das eigentliche Problem, weil eben genau diese Extreme problematisch sind. Zum einen, weil eben beide Fälle, wenn man es wirklich aus Grundwasserperspektive drauf schaut, schlecht für die Grundwasserneubildung sind. Klar, in Trockenheitsphasen haben wir sowieso keine nennenswerte Grundwasserneubildung. Aber eben aus den gerade genannten Gründen ist eben auch so eine Starkregenphase nicht sehr effizient, um es jetzt mal so zu nennen, für die Grundwasserneubildung. Jetzt mal ein bisschen unabhängig davon, sind es aber einfach auch diese Extremereignisse, also die Natur, Landwirtschaft, letztlich auch uns Menschen, die Probleme macht. Weil eben mit extremer Hitze, extremer Trockenheit auf der einen, extremer Nässe auf der anderen Seite können sehr, sehr viele Pflanzen und Tiere auch einfach schlecht umgehen. Und ja, wenn man jetzt einfach mal beispielsweise in die Wälder schaut, diese Extreme sind das, was da die Veränderungen auslösen wird. Also eben gerade die teilweise prägenden Bäume, Fichte, Tanne, können beide weder mit der Trockenheit gut umgehen, noch mit Staunässe gut umgehen. Das heißt, wir erleben das jetzt schon und werden es auch immer weiter erleben, wie diese Baumarten eben immer weniger werden und vielleicht sogar irgendwann mal fast verschwinden werden.
Das geht dann in Richtung Auwälder. Das wird dann für die besser sein. Was müsste denn getan werden, um diesen Regen, den wir jetzt in den letzten Tagen im Süden Deutschlands erlebt haben, um diesen Starkregen in der Landschaft zu halten und ihn auch dann zu nutzen für die etwas trockeneren Phasen, die dann wieder kommen?
Ja, da hätte ich natürlich jetzt gerne eine Maßnahme, wo ich sagen würde, das muss man machen und die Probleme sind gelöst. Wie so oft lässt sich dieses Problem so leicht leider nicht lösen. Ich glaube, man muss sich da einfach auch da ganz generell mal vor Augen führen, wie da die letzten Jahrzehnte, eigentlich Jahrhunderte, die Maxime war. Die war nämlich immer, Wasser so schnell wie möglich aus den Städten, aus den Flächen rauszukriegen, loszuwerden, sprich in den nächsten Vorfluter, heißt Bach oder Fluss, abzuleiten. Und so wurde quasi überall verfahren, es wurden die Flüsse begradigt, es wurden Moore trockengelegt, landwirtschaftliche Drainageleitungen wurden angelegt, Siedlungsflächen, Verkehrsflächen wurden versiegelt, über die Kanalisation auch da wieder geguckt, dass es möglichst schnell das dort anfallende Niederschlagswasser in den nächsten Vorfluter entwässert wird. Und aus Sicht der Grundwasserneubildung sind das alle Sachen, es müsste ja eigentlich Ziel sein, diese negativen Effekte, die wir jetzt schon sehen, die wir künftig noch mehr haben werden des Klimawandels, auszugleichen, abzuflachen. Und das sind alles Sachen, die verstärken diese Effekte im Gegenteil noch. Das heißt, aus Sicht der Grundwasserneubildung ist es absolut fatal, was da gemacht wurde und immer noch gemacht wird. Das Gegenteil müsste eigentlich Ziel sein. Man spricht da ja auch von diesen sogenannten Schwammstädten, Schwammlandschaften, hat man vielleicht schon mal gelesen. Das heißt, eine Vielzahl von Maßnahmen letzten Endes, Versickerungsmulden, Versickerungsflächen schaffen, in der Fläche, aber auch und gerade in den Städten, die Flächenversiegelung reduzieren, wieder mehr Versickerung zulassen auf Parkflächen, auf Verkehrsflächen. Mhm. Bäche, Flüsse müssten renaturiert werden, Auwälder müssten neu angelegt, revitalisiert werden, Moore wieder vernässt, Drainageleitungen. Die Liste könnte man noch relativ lange fortführen. Aber es geht einfach darum, dass wir insgesamt schauen müssen, dass wir Maßnahmen ergreifen, die das Wasser nicht noch künstlich aus der Landschaft rausbringen, sondern die im Gegenteil dazu beitragen, das Wasser in der Landschaft zu halten und letzten Endes so einen Ausgleichen gewissen zwischen diesen zunehmenden Extremen schaffen können, die dazu beitragen sollen, dass man quasi auch in diesen extremen Nässe- und Trockenzeiten eine erhöhte Grundwasserneubildung hinkriegen.
Eine Methode, um auf den Starkregen zu reagieren oder mehrere, schilderte uns Kai Baudis. Er ist Wasserexperte beim BUND Baden-Württemberg. Danke dafür. Ein Zugeständnis der EU im Zollstreit mit dem amerikanischen Präsidenten betrifft den Energiesektor. Denn Brüssel hat sich verpflichtet, innerhalb von 3 Jahren fossile Energieträger wie Flüssiggas, Kohle und Erdöl im Wert von 750 Milliarden US-Dollar aus den USA zu importieren. Das würde eine Vervierfachung der aktuellen Importmengen aus den USA bedeuten und es untergräbt die angestrebten Klimaziele der EU massiv. Denn Kohle, Öl und vor allem Flüssigerdgas, also LNG, sind extrem klimaschädlich und verhindern den Ausbau der umwelt- und klimafreundlichen erneuerbaren Energiequellen. Warum LNG sogar noch klimaschädlicher ist als Kohle, das erläutert Volker Mrazek.
Manchmal nehmen sogar Wissenschaftler kein Blatt vor den Mund. Der US-Energieökonom Sam Reynolds wurde jetzt sehr deutlich in Sachen LNG und Erdgas. Es ist sein Forschungsgebiet am Institut für Energieökonomie und Finanzanalysen. Das hat Standorte in verschiedenen Ländern.
Es wird Zeit, dass die Welt aufwacht und LNG als das sieht, was es wirklich ist. Ein höchst klimaschädlicher und ökonomisch schwankungsanfälliger Brennstoff.
Das mit Abstand meiste LNG produzieren und exportieren die USA. Und es soll noch viel mehr werden. Victor Minotti vom Internationalen Globalisierungsforum, einer Organisation, die auf kritische Auswirkungen des Welthandels aufmerksam macht.
Es gibt Pläne, die LNG-Produktion in den USA bis 2030 um über 200% zu steigern. Flüssigerdgas erlebt gerade den stärksten Ausbau unter allen fossilen Energieträgern auf dem Planeten.
Dabei sei Container LNG sogar der klimaschädlichste fossile Brennstoff, sagte Robert Howarth in Bonn, Professor für Ökologie und Umweltbiologie an der Cornell University. Howarth hat die Emissionen berechnet, die mit der Nutzung von Flüssigerdgas aus den USA verbunden sind. LNG besteht im Wesentlichen aus Methan, einem sehr potenten Treibhausgas.
LNG, das aus den USA kommt, ist zu 100% Schiefergas, das durch Fracking gewonnen wird, durch die Erzeugung von Rissen im Gestein. Das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess, bei dem auch noch große Mengen Methan entweichen. Um aus Erdgas dann LNG zu machen, muss es extrem gekühlt werden. Das ist auch sehr, sehr energieintensiv. Anschließend wird es über die Meere verschifft, mit Tankern, die Treibstoff verbrauchen. Und am Ende muss noch einmal Energie aufgewendet werden, um LNG wieder in Erdgas umzuwandeln.
Man bekommt schon eine Ahnung, wie schlecht das Klimazeugnis ist, das LNG am Ende erhält.
Der Treibhausgasfußabdruck von LNG ist wesentlich größer als der von reinem Schiefer oder Erdgas. Ich habe dazu vor kurzem eine Studie veröffentlicht. Nach meinen Berechnungen ist die Klimawirkung von LNG sogar größer als die von Kohle.
Dennoch verkaufe die Industrie LNG als klimafreundlicheren und kostengünstigen Ersatz für Kohle, kritisierte Energieökonom Sam Reynolds.
Es wird systematisch versucht, Schwellenländer in Süd- und Südostasien dazu zu bringen, LNG einzuführen. Dabei ist Flüssigerdgas auf Rohstoffmärkten bis zu 4-mal teurer als Kohle. Und Strom aus LNG kann sogar 5-mal mehr kosten als Wind- oder Solarstrom.
Flüssigerdgas sorge nicht für größere Sicherheit in der Energieversorgung, wie oft behauptet, sondern für das Gegenteil. Ein aktuelles Beispiel seien die Entwicklungen im Iran.
Die Straße von Hormuz könnte blockiert werden. Ein Fünftel aller LNG-Transporte passiert diese Meerenge. Analysten sagen, wird sie wirklich geschlossen, könnte Flüssigerdgas bis zu 10-mal teurer werden.
Das Fazit der Forscher: LNG ist besonders klimaschädlich, finanziell hochriskant und sein Ausbau daher inakzeptabel. Zumal erwartet werde, dass der Bedarf kontinuierlich sinkt. In Europa stagnierte er 2023 schon. Dennoch will auch die EU zusätzliche Kapazitäten für den Import und die Verarbeitung von Flüssigerdgas schaffen.
Warum Flüssigerdgas noch klimaschädlicher ist als Kohle, erklärte Volker Mrasek. Das Klima lässt sich nicht isoliert betrachten. Es hängt mit allem zusammen und beeinflusst auch alles. So brennen die Wälder bei Hitze und Trockenheit schneller. Dabei setzen sie CO2 frei, was wiederum den Klimawandel weiter anheizt. Es muss also alles im Zusammenhang gesehen, aber auch gelöst werden, meint ein internationales Team aus Forschenden mehrerer Disziplinen. Christine Kilon stellt es uns vor.
Es war vor anderthalb Jahren im Anschluss an die UN-Klimakonferenz in Dubai, als die Idee aufkam, erzählt Friedrich Bohn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Dem kleinen Kreis international renommierter Forschender fehlte in den Debatten um Klima und Biodiversität eine Perspektive. Es drehe sich nämlich sehr viel um die Probleme, aber die vorhandenen Lösungsoptionen wurden bisher nicht ausreichend aufgezeigt, so Bohn.
Und die Idee dabei ist eben dieses Wissen, was seit den letzten großen IPCC und IPBES-Berichten, also den großen Berichten der Wissenschaftscommunity, zu überbrücken, weil diese großen Berichte erscheinen nur alle 10 Jahre. Und wir haben gesagt, da passiert aber gerade so viel in der Forschung und so viele gute Ideen sind da inzwischen auch wieder zusammengetragen worden, Daten zusammengetragen worden. Es wäre gut, die Zeit, die es braucht, um von einer wissenschaftlichen Publikation hin zu Entscheidungsträgern einfach zu verkürzen.
Deshalb soll jetzt jährlich ein vielleicht unvollständiger, aber dafür interdisziplinärer Bericht erscheinen, der sich bewusst auf Lösungsansätze fokussiert. Dabei wollen die Forschenden auch eine Lücke schließen, erklärt Erdsystemexpertin Anna Bass von der Universität Leipzig. Sie nehmen deshalb bewusst auch ökonomische und soziologische Perspektiven auf.
Es gibt diese Reihen von eigenen Disziplinen und wir dachten, dass eine neue Reihe, wo wir diese beiden Bereiche zusammenbringen, wichtig wäre, weil die Entscheidungen, die für Klimaschutz getroffen werden, haben auch große Einflüsse auf die Biosphäre und auch die Biodiversität. Und deshalb wollen wir die Forschung auch zusammenbringen.
Denn am Ende hängt alles mit allem zusammen. Gut nachvollziehbar ist das im ersten Bericht. Darin geht es nämlich unter anderem um Wälder, um ihre Speicherkapazität für CO2, ihren Einfluss auf den Wasserkreislauf und das Waldbrandrisiko.
wenn wir nur uns auf den Kohlenstoffkapazität dieser Wälder fokussieren, dann pflanzen wir Bäume, die ganz schnell wachsen und alle ganz homogen sind und so weiter. Aber das bringt mehr Vulnerabilität, zum Beispiel Waldbrände und Insekten und so weiter.
Ihr Kollege Bohn spricht von einer Polykrise, also von vielen Krisen, die sich gegenseitig bedingen und die deshalb auch zusammen gedacht werden müssten.
Wir müssen uns fragen, welche Lösungen lösen denn nicht nur das eine ganz spezielle Problem, sondern welche Lösungen haben wir, die vielleicht gleich mehrere Probleme, vielleicht nicht gleich komplett lösen, aber zumindest auf allen Problemachsen einen Fortschritt anbieten oder eine gute Entwicklung stimulieren und anbieten können und eben nicht nur auf der einen ganz spezifischen.
Solche Lösungsansätze könne die Erdsystemforschung liefern, betont der Leipziger Forscher. Der neue Bericht soll diese Lösungsvorschläge künftig an diejenigen kommunizieren, die die Entscheidungen treffen in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Damit das klappt, machen die Forschenden auch ein klares Gesprächsangebot. Wer mehr wissen will, muss nur nachfragen.
Christine Kilon berichtete. Entlang des Yangtze-Flusses im zentralchinesischen Landesteil Hubei herrscht ein besonderes Klima, in dem außergewöhnlich saftige Orangen gedeihen, die in ganz China begehrt sind. Bis vor wenigen Jahren haben Arbeiterinnen und Arbeiter die Früchte mühsam in Körben auf dem Rücken aus den Steilhängen rausgetragen. Bei Temperaturen bis über 40 Grad im Sommer ist das ein Knochenjob, den inzwischen aber immer öfter ferngesteuerte große Elektrodrohnen übernehmen. Benjamin Eisel hat es für uns beobachtet.
Ein kräftiger Windstoß wirbelt die heiße, staubige Luft auf. Eine Drohne erscheint wie aus dem Nichts am Himmel und lässt eine Kiste mit Orangen an einem Seil herab. Arbeiter am Boden lösen einen Haken und nehmen die Kiste in Empfang. Die etwa Esstisch große Drohne verschwindet wieder, so schnell wie sie aufgetaucht ist. Arbeiterinnen sortieren die frisch angelieferten Früchte und verladen sie auf einen LKW. Ganz normale Orangenernte im zentralchinesischen Landesteil Hubei. Im Schatten des Lastwagens steht Xu Jinsong mit einem breiten Sonnenhut auf dem Kopf. Hochkonzentriert blickt er auf die große Fernbedienung, die an einem Gurt um seinen Hals hängt, mit der Mitte 20-Jährige die Drohne steuert. Pro Tag kann ich mit einer Drohne bis zu 25 Tonnen Orangen einfliegen. Im Schnitt verdiene ich so 2.000 bis 3.000 Yuan am Tag. Umgerechnet sind das zwischen 250 und 350 Euro. Ein lokaler Orangenbauer hat Xu Jinsong und seine Drohne gebucht, um die Ernte einzufliegen. Von dem Einkommen muss er noch die Arbeiter bezahlen, die die Orangen am Hang pflücken und in die Kisten packen, und einen Helfer, der mit ihm die Batterien tauscht. Diese müssen nämlich alle paar Flüge gewechselt werden. Am Straßenrand steht eine Akkuladestation. Der Strom kommt von einem benzinbetriebenen Generator. Die Ernte ist durch die Drohnen deutlich schneller geworden und leichter. Bis vor kurzem haben Arbeiterinnen und Arbeiter die Früchte nach der Ernte in Körben auf dem Rücken von den Steilhängen am Yangtze-Fluss zu den Sammelpunkten getragen. Bei Temperaturen bis zu über 40 Grad im Sommer ein Knochenjob, so der 60-jährige Orangenbauer Li Jiafu. Von den Sommerorangen, die jetzt geerntet werden, haben wir insgesamt etwa 25 Tonnen. Früher konnte ein Arbeiter am Tag ein paar tausend Kilo vom Orangenfeld tragen. Eine Drohne schafft ein Vielfaches davon. So können wir Arbeitskraft und Aufwand sparen. Drohnen sind einfach viel schneller als Menschen. Auf einem Display auf seiner Fernbedienung sieht Xu Jinsong über an der Drohne angebrachte Kameras, wo er hinfliegt. Zwischen den Orangenbäumen schwenken Arbeiter eine rote Fahne. So weiß der Drohnenpilot genau, wo er hinfliegen muss. Die Körbe mit den Orangen wiegen um die 60 Kilogramm. Außer dass die Ernte so viel schneller geht, habe der Einsatz von Drohnen noch einen weiteren Vorteil. Xu Jinsong rechnet vor, dass es für die Bauern in etwa 30% günstiger ist, als Arbeiter dafür zu bezahlen, die Orangen auf dem Rücken aus den Hängen zu schleppen. Mit der Investition in eine Drohne habe sich für den 25-Jährigen die Möglichkeit ergeben, aus einer Großstadt, in die er für einen Job gezogen war, wieder zurück aufs Land zu ziehen. Davor war ich wegen meiner Arbeit nicht hier in der Heimat. Meine Familie baut auch Orangen an, aber meine Eltern sind älter geworden. Sie können die Ernte nicht mehr auf dem Rücken tragen. Die Regierung fördert gerade den Einsatz von Drohnen. Das war eine Chance. Deshalb bin ich zurückgekommen und mache jetzt das hier.
Wie Orangen inzwischen in China mit ferngesteuerten großen Elektrodrohnen geerntet werden, das schilderte uns Benjamin Eisel. Zum Urlaub gehört für viele ein Mietwagen, um das Hotel zu erreichen oder auch die Gegend unabhängig zu erkunden. Worauf Sie bei der Miete eines Autos im Ausland achten sollten, das schildert Werner Nording.
Wer für den Urlaub einen Mietwagen braucht, bucht am besten frühzeitig. So kann man in Ruhe Preise und Leistungen vergleichen und manchmal auch Rabatte, Sonderkonditionen oder Extras aushandeln. Über ein Vergleichsportal wie Billiger Mietwagen oder Check24 findet man Firmen wie Auto Europe, Sixt oder Do You Spain. Über einen solchen Vermittler bucht man den Mietwagen und bezahlt die Gebühr, sagt Patrick Oppelt, Experte für den Bereich Mietwagen beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland, EVZ.
Von dem bekommen Sie dann halt einen Abholschein, einen Voucher, mit dem Sie vor Ort zu dem Mietwagenunternehmen hingehen und sagen, ich möchte gern das reservierte Auto abholen.
Verursacht man einen Unfall mit dem Mietwagen, sollte man immer die Polizei einschalten und unmittelbar den Vermieter informieren. Während in Deutschland Kfz-Versicherungen in der Regel Schäden bis 100 Millionen Euro abdecken, können es im EU-Ausland mitunter nur 1 Million Euro sein. Deshalb sollte man beim Leihen eines Mietwagens auch die sogenannte Mallorca-Police abschließen, rät Felix Müller-Baumgarten vom Autoclub Europa ACE. Eine solche Police kostet zwischen 8 und 15 Euro jährlich und werde von den Kfz-Versicherungen angeboten.
Nicht in jedem europäischen Ausland gelten die gleichen Deckungs- und Haftungssummen wie hier in Deutschland. Und wenn man dort einen Unfall verursacht, würde die Mallorca-Police eingreifen und bis zur Höchstsumme im vereinbarten Kfz-Vertrag dann haften.
Auch wenn man den Mietwagen über den Vermittler zu Hause fix und fertig gebucht und bezahlt hat, muss man den eigentlichen Vertrag erst beim Vermieter vor Ort unterschreiben, sagt der EVZ-Experte.
Und da geht man eben davon aus, dass alles, was man vorher in der Reservierung gebucht hat, auch dann nur in diesem Vertrag steht. Problematisch wird es dann, wenn in diesem Vertrag mehr steht, als man eigentlich haben wollte, sprich irgendwelche Zusatzprodukte und die einem dann auch berechnet werden.
Weil die Autovermieter vor Ort wegen der starken Konkurrenz der Vermittler in der Regel nur wenig verdienen, muss man darauf gefasst sein, dass viele Vermieter versuchen, Zusatzpreise zu berechnen. So kommt es vor, dass die Vermieter ihren Kunden angeblich kostenlos ein teureres Auto anbieten und die höheren Kosten dann später doch über die Kreditkarte abbuchen. Viele würden auch versuchen, ihren Kunden vor Ort teure Zusatzversicherungen unterzuschieben, die überflüssig sind.
Klassischer Fall ist, Verbraucher sagen, ich habe über Check24 Vollkaskoversicherung alles inklusive gebucht und vor Ort wurde mir nochmal derselbe Mietpreis abgebucht.
Teuer werden kann es auch, wenn man wegen einer Flugverspätung den vereinbarten Übergabezeitpunkt verpasst und der Vermieter nicht kulant ist. Oft müssen die Kunden dann eine kostspielige Zusatzversicherung akzeptieren.
Wenn sie zu spät kommen, dann sagt der Vermieter entweder, das Auto ist schon weg, sie bekommen gar nichts. Also in der Regel dann, wenn er selber kein Fahrzeug mehr im Fuhrpark hat. Oder er sagt einem, ja, sie kriegen das Auto, die Anzahlung wird auch angerechnet, aber dann eben nur mit der Zusatzversicherung, die wir ihnen dann jetzt auch noch in Rechnung stellen. 350 Euro für den günstigen Mietwagen, dann nochmal 350, 400 Euro für die Versicherung.
Weil die Autovermieter wissen, dass die Kundinnen und Kunden auf den Mietwagen angewiesen sind, zahlen viele in der Situation zähneknirschend die höheren Kosten. Die EVZ hilft Betroffenen außergerichtlich, ihr Geld wiederzubekommen.
Wir geben auf alle Fälle auch den Leuten immer den Rat, wenn sie der Meinung sind, sie wurden hier übervorteilt und es wurde ihnen was berechnet, womit sie nicht einverstanden waren, dann auch immer bei der Kreditkarte reklamieren und schauen, ob man das zurückbuchen kann.
Hat man zum Beispiel eine Visa-Card bei der Postbank, muss man sich bei der Postbank beschweren. Hilfreich sei es auch immer, sich die Kundenbewertungen eines Mietwagenvermieters anzuschauen, bevor man beim Vermittler bucht. Oft seien hier die unsauberen Geschäftspraktiken schnell zu erkennen.
wie Sie Ärger bei der Buchung eines Mietwagens im Ausland vermeiden können, das schilderte Werner Nording. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Ein Thema ist die Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha. Britta Fecke sagt danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.